Ja, ich freue mich, dass wir heute zum dritten Abend unserer Sommerbibelschule 2020 zusammenkommen. Unser großes Überthema, die unterschätzte Generation. Heute wollen wir uns eine Person, eine biblische Person, ein bisschen genauer anschauen. Auf den trifft 1a die Formulierung zu, er ist jung und er ist berufen. Der Prophet Jeremia. Ich habe mir so eine kleine Speisekarte sozusagen für heute Abend aufgestellt, die ich euch gerade zeigen möchte. Hoffe, ihr seid mit einverstanden. Als erstes möchte ich einfach mal so ein bisschen über die Thematik nachdenken. Jugendliche in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Will davon so ein paar Erfahrungen reden, die ich hatte, so in meinen 10 Dienstjahren, die ich jetzt Pfarrer bin. Als zweites wollen wir ganz konkret uns mal den Jeremia anschauen. Der wird jung und berufen, der ist jung und berufen und der hat so ein bisschen Probleme wegen seiner Jugend, seinem Alter, diese Berufung anzunehmen. Ganz interessant, wir werden uns mal diese Berufungsgeschichte, wie sie uns überliefert ist, in der Bibel durchlesen. Als drittes wollen wir so ein bisschen reinschauen in seinen Auftrag. Er ist jung, er ist berufen und er hat einen Auftrag, um den tue ich ihn nicht beneiden. Und er sagt die Wahrheit, er sagt sie eiskalt und es ist ihm auch vollkommen egal, was man dazu sagt. Er ist auf jeden Fall kein bequemer Prophet, der angepasst ist, sondern er konfrontiert das Volk Israel schon ganz direkt mit dem, was los ist und sagt auch, Leute, das hat Konsequenzen, was ihr hier macht. Und als vierten Punkt würde ich gern so ein bisschen noch über Jugend in der Bibel nachdenken. Da verlassen wir so ein bisschen das Buch des Propheten Jeremia und schauen uns noch mal ein paar andere Bibelstellen zum Thema Jugend an, was wir da mitnehmen können. Bevor wir beginnen, würde ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, du berufst Menschen in deinen Dienst und du berufst sie in allen Generationen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, für alle hast du eine Aufgabe, sind alle lebendige Steine in deiner Gemeinde und dafür wollen wir dir Danke sagen. Wir bitten dich jetzt am dritten Abend der Sommerbibelschule, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass er das Nachdenken über dein Wort leitet und dass wir was mitnehmen können aus deinem Wort für unseren Alltag. Amen. Jugendliche in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Ich möchte euch gern etwas erzählen, das hatte ich in meinem zweiten Dienstjahr in meiner alten Gemeinde erlebt. Es war der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist bekanntlich kein Gottesdienst, der so übermäßig gut besucht ist. Ich hatte im Kirchenvorstand gefragt, ist jemand da, der das Abendmahl helfen könnte, auszuteilen? Aber viele waren eingeladen, konnten nicht, sodass ich keinen hatte, der beim Abendmahl hilft. Kurzerhand habe ich 2 Mitarbeiter, die zusammen mit mir den Konfirmandenunterricht gemacht hatten, die ich ein Jahr vorher konfirmiert habe, ganz fix beauftragt, kurz erklärt, wie es geht, helft ihr mir bitte beim Abendmahl austeilen. Das haben sie gerne gemacht und man hat auch gesehen, das war für die jungen Leute auch schon eine gewisse ganz große Ehre, dass sie das machen durften, dass sie mit Abendmahl austeilen durften. Als ich aus dem Urlaub zurück war, kleines Dorf, stand das Dorf auf dem Kopf. Was hat der Pfarrer da gemacht? Hat er die Jugendlichen geholfen, die haben die Abendmahl ausgeteilt, das geht doch gar nicht, ja? Das müssen doch die Kirchenvorsteher machen, weil die können doch die Jugendlichen nicht tun. Das ging sogar bis in den Kirchenvorstand. Damals, so als Favikar, war man noch nicht schlagfertig genug. Heute hätte ich schon die passende Antwort parat gehabt. Aber es wurde darüber diskutiert, ja, warum lässt der Jugendliche das Abendmahl austeilen? Dann hat glücklicherweise eine Kirchenvorsteherin ins Kirchenrecht geschaut, wo drin steht, Gemeindeglieder sollen bei der Austeilung des Abendmahls helfen. Da steht nichts von Kirchenvorsteher, einfach Gemeindeglieder. Und ganz ehrlich, man sollte doch froh sein, dass diese jungen Menschen in den Gottesdienst gehen, auch an einem Tag, der bei vielen älteren Erwachsenen nicht so beliebt ist wie der zweite Weihnachtsfeiertag, weil man da was vorhat und dann mit einer so großen Freude im Haus des Herrn ihren Dienst tun und dabei helfen, dass das Abendmahl ausgeteilt wird. Die sind präsent gewesen in der Gemeinde. Manche Konfirmanden sind gleich weg und lassen sich gar nicht mehr sehen. Und die haben sich auch in einen Dienst berufen lassen, auch wenn das vielleicht jetzt erstmal nur ein ganz kleiner Dienst gewesen ist. Dann kann man ziemlich genau sagen, im nächsten Jahr ist das 6 Jahre her, Kirchenvorstandswahl. Wir waren auf der Suche nach Kandidaten, gingen im Benennungsausschuss so ein bisschen mögliche Kandidaten durch. Und da habe ich genau einen von diesen Jugendlichen, die mir davor beim Abendmahl austeilen wollten, der war mittlerweile 18. Und dann habe ich gemeint, ja komm, wir fragen ihn doch, ob er in den Kirchenvorstand kommen will. Und dann bekam ich von einem Ausschussmitglied gesagt, na, das sind doch die Ältesten, der wird nicht gewählt. Da achten die schon drauf, dass die älter sind, die die Gemeinde leiten. Also wie auch immer er diesen Begriff Älteste ausgelegt hat, ich würde jetzt von der Auslegung her sogar bezweifeln, dass Kirchenvorstand, das, was das Neue Testament als Älteste bezeichnet, dass das identisch ist, weil das ist jetzt egal, das wäre eine eigene Sommerbibelschule. Argumentation war, der ist zu jung, um Gemeinde zu leiten. Das Ergebnis war, der ist mit ziemlich vielen Stimmen gewählt worden. Und den haben nicht nur die Jüngeren gewählt, also er hat auch Stimmen von den Älteren in der Gemeinde bekommen. Wie ist es, wenn Jugendliche ihre eigenen Vorstellungen in die Gemeinde einbringen? Ja, die Jugendliche, die waren ganz technisch fasziniert. Das ist ja heute hier auch so und das ist ja auch wunderbar. Die bringen ihre Gaben ein, deswegen können wir einen Livestream senden am Sonntag. In meiner alten Gemeinde war es auch so und einer hat da immer gerne mit so Lichteffekten gearbeitet. Also der hatte auch schon so einen gewissen Vorrat daheim von bunten Lichtern etc. und sagte dann, komm, ich dekoriere mal für die Christmette die Kirche ein bisschen mit Lichtern. Ich fand, es sah toll aus. Die ganze Kirche war so ein bisschen im roten Licht getaucht, so rot, eine Ecke bläulich. Ich fand, es war eine ganz wunderbare Dekoration. Resultat war, es kamen Gemeindeglieder, die das auch nicht anerkennen wollten, dass da jemand ist, der seine Zeit, seine Technik investiert hat, sich eingebracht hat und fingen nur an, oh, die Kirche sieht ja aus wie eine Disco, ja, das hat doch nichts mehr mit Kirche zu tun. Ich fand es schade, weil er hat sich da mit einer ganzen Freude eingebracht, hat da einen Dienst getan, wollte, dass es schön aussieht und wurde dann, ja, so ein bisschen kalt abgeblockt. Das sind so 3 Beispiele, die ich mal gemacht habe, wie in einer Gemeinde mit Jugendlichen umgegangen wird. Andererseits habe ich aber auch, ja,
Aber man muss nur noch mal ergänzen, dass man das ein bisschen versteht, warum die Kirchenvorsteher da anders gedacht haben.
Aber man muss dazu auch sagen, er war vollkommen schick in seinem Konfirmationsanzug, also er war vollkommen würdig angezogen, kann ich sagen, dass er das irgendwie auf die leichte Schulter genommen hat. Und bis ich hingekommen bin, war da sogar noch die Tradition, wir feiern nur 4-mal im Jahr Abendmahl. Also das war da auch noch in sehr reformierten Gebiet so vorhanden gewesen und ich will mal so sagen, Thema Abendmahl hat sich da auch einiges mittlerweile getan. Also da ist man auch nicht mehr so steif, wie man vielleicht früher mal gedacht hatte. Ja? Ja, dann möchte ich noch aber 2 Beobachtungen sagen, die ich auch gemacht habe. Ich habe in der letzten Zeit vermehrt mitbekommen, dass manche Parteien fordern, das Wahlalter für Jugendliche runterzusetzen, also sprich, es schon ab 16 zu erlauben. Und meine Frage ist auch ein Stück weit, denken Sie, dass die vielleicht auch leichter zu beeinflussen sind? Und das Interessante ist, dass gerade sehr rechte und sehr linke Parteien das probieren. Und etwas anderes, was ich auch erlebt habe in gewissen Gremien, wo ich den Eindruck habe, dass Jugendliche auch bewusst instrumentalisiert werden, um gewisse Dinge durchzusetzen, die vielleicht gar nicht so 1a mit der Meinung der Jugendlichen identisch sind, sondern man sie so ein bisschen gebraucht, um an gewisse Themen ranzugehen, die man gerne selber durchsetzen möchte. Aber das sind 2 Beobachtungen, also erstmal vollkommen positiv, Jugendliche, die sich einbringen, aber teilweise auch passiert ist, dass man probiert, das auszunutzen. Ich mache das ja immer ganz gern. Das ist ein Bild von der Berufung des Propheten Jeremia. Was erkennt er denn da so?
Eine Frau im Vordergrund.
Ja, also ich habe ganz oft lang nach Bildern gesucht über diese Berufung. Ich arbeite ja gern mit Bildern und auf allen Bildern war der junge Jeremia schon alt und mit Bart. Und da habe ich gedacht, das ist gar nicht richtig wiedergegeben. Das Einzige, was ich gefunden habe, war hier, das sieht etwas weiblich vielleicht aus, oder soll einfach zum Ausdruck bringen, der sieht jünger aus.
Das ist Jeremia?
Ja.
Oh, den habe ich nicht erkannt.
Ich auch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es der
Hinten
ist.
Ja, okay. Was sehen wir denn noch auf dem Bild?
Der Tempel.
Genau hier, also irgendwie eine Katastrophe. Tempel steht in Flammen.
Ja, Benz, oder?
Mhm. Was sehen wir noch? Was sind die?
Auf der einen Seite der Baum, auf der anderen Seite das
Krieger.
Krieger, also sah was aus, es ist anscheinend eine sehr raue Zeit, eine vielleicht etwas kriegerische Zeit.
Leute auf der Flucht, ne?
Sehr gut, ja. Da sind Leute auf der Flucht, die verlassen anscheinend den brennenden Tempel, ziehen von diesem Tempel weg.
Ein wilder Baum.
Richtig? Hier haben wir einen.
Jeremia unten rechts
finden. Ich möchte euch gerne die Berufung von Jeremia vorlesen. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißt und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ich finde, die Herkunft von Jeremia ist sehr interessant. Er wurde wahrscheinlich im Jahr 647 vor Christus in einem Dorf namens Anadot geboren. Das liegt etwa 5 Kilometer nördlich von Jerusalem. Wir wissen über seinen Vater Bescheid, der hieß Hilkia und war Priester. Also auch sehr interessant, ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt, auch in der Sommerbibelschule über den Hebräerbrief, früher wurde man nicht einfach so Priester, weil man jetzt die Berufung hatte, Priester zu werden, sondern Priester wurde man, wenn man aus einer bestimmten Familie stammte, wenn man zu den Nachkommen des Aaron gehörte. Dann konnte man Priester werden, dann war man Priester und war berechtigt, am Jerusalemer Tempel den Opferdienst zu versehen. Es gibt 2 Theorien. Einmal ein Nachkomme des Priesters Abjata, den Salomo nach Anatot verbannt hatte, weil er an Adonias Putschversuch beteiligt war. Das können wir im 1. Buch Könige nachlesen. Oder der hohe Priester Hilkia, der zur Zeit Josias das Gesetzesbuch im Tempel fand, also die Reform von Josia war, da hat sich das Volk Israel ganz weit entfernt vom Glauben an einen Gott. Und Josia wollte das wieder gerade stellen, ja, wollte das wieder zurechtbiegen. Ein Gott, ein Tempel, ein König. Auf jeden Fall, das können wir sicher von ausgehen, Der Jeremia stammte aus einem Hause, in dem die Botschaft der früheren Propheten ein wichtiges Gesprächsthema war. Jeremia musste jedoch die bittere Erfahrung machen, dass sich seine eigene Familie und auch die Bewohner des Dorfes gegen ihn stellten und ihn sogar töten wollten. Das ist eine Erfahrung, die haben viele in biblischer Zeit gemacht. Und Jesus wird das ja selbst bestätigen. Also wenn es heißt, in seiner Heimat konnte er keine Wunder tun, da haben die Menschen nicht an ihn geglaubt. Und der Prophet, der gilt in seiner Heimat immer am wenigsten, dort, wo er aufgewachsen ist. Mit Jeremia kommen wir zu einem großen Propheten in der Bibel und groß auch vom Umfang. Mir war das gar nicht so bewusst, mal abgesehen vom Buch der Psalmen, ist Jeremia das längste Buch in der Bibel. Und weil das so ein langes Buch ist, bitte ich auch zu entschuldigen, ich kann hier nur so ein bisschen Appetit machen, also wir können nicht das ganze Buch durchgehen. Ich werde diese ganze Präsentation dann dem Armin geben, ihn bitten, dass er das ins Archiv reinstellt. Ich möchte euch dazu einladen, euch das daheim nochmal anzuschauen, im persönlichen Bibelstudium vielleicht das Ganze mit in den Hauskreis zu nehmen und da die Bibelstellen auch mal ein bisschen ins Detail zu lesen. Jeremia, der hat in einer Zeit gewirkt, in der es nicht viel zu lachen gab. Wir kennen von ihm auch das zweite Buch, die Klagelieder Jeremias, und die verdeutlichen das in ganz eindrucksvoller Weise. Jeremia, da war ein Prophet und er hat ganz radikal die Wahrheit verkündet. Während Jesaja prophezeite, dass Juda zerstört werden würde, da musste Jeremia mitten in dieser Zerstörung leben und wirken. Er lebte in einer der schwierigsten Zeiten der Geschichte Israels. Wir erfahren sehr viel über Jeremia selbst. Und ich finde, das macht das Buch noch viel interessanter, dass es uns auch ganz viel Wissen über den Propheten mitgibt. Von seinem Charakter her wird uns überliefert, er war sensibel und mitfühlend. Jeremia ist auch in der Tradition gerne als der weinende Prophet bekannt, denn ihm war das Schicksal seines Volkes nicht gleichgültig. Es brachte ihn manchmal auch in einen gewissen Konflikt. Er war einerseits Gerichtsprophet und sah das Unglück kommen und andererseits liebte er natürlich auch sein Volk. Und man kann sagen, ihm tat das so richtig weh, dass dieses Unglück auf sein Volk zukam. Und dass das Volk nichts unternahm, um dieses Unglück abzuwenden. Wir erfahren über ihn, er war mutig und stark. Jeremia hatte den Mut, das zu tun, wovon er überzeugt war. Und er hat sich auch nicht durch Bedrohungen daran hindern lassen, Gottes Auftrag auszuführen. Das ist einerseits natürlich eine ganz persönliche Charaktereigenschaft von ihm, aber andererseits ist das natürlich auch eine göttliche Befähigung, die ihm Gott zuteil werden lässt. Beispiel steht ja Jeremia 1, Vers 18, und siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt, zu einer Säule und zu einer Mauer gegen das ganze Land, für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Also sowohl die angeborene Charaktereigenschaft, die anerzogene, als auch die übernatürliche Gabe Gottes, mutig und stark. Wir erfahren, dass er die Sünde hasste. Jeremia prangerte ohne Rücksicht auf Name und Rang jegliche Sünde in Juda an. Zum Beispiel prangerte er den Götzendienst an. Er prangerte die soziale Ungerechtigkeit an, die in der damaligen Zeit herrschte. Er prangerte die falschen Propheten an, die den Leuten immer nur Gutes sagen, die den Leuten immer nur nach den Mund reden. Und er stellt es ganz klar, das sind falsche Propheten. Das Wort des Herrn, das muss auch korrigierend auf euer Leben wirken. Hört nicht auf die, die sagen, ihr seid so okay, wie ihr seid. Das nimmt er sogar als so eine Art Indikator, ob es ein falscher oder ein wahrer Prophet ist. Er war ehrlich zu Gott. Er war aufrichtig in seiner Beziehung zu Gott und er machte sich seinen Dienst nicht leicht. Im Gegensatz zu den falschen Propheten war er nicht mit oberflächlichen Antworten zufrieden. Wir können das nachlesen, was er nicht verstand. Das brachte er im Gebet auch immer wieder vor Gott. Als er am Ende war und sogar sein Prophetenamt aufgeben wollte, da sagte er das Gott gegenüber ganz offen, wie es ihm ging. Er hat da auch nichts beschönigt. Hat nicht gesagt, nee, mir geht's gut, sondern er hat das auch direkt vor Gott gebracht, ja geklagt geradezu, wie schwer dieses Prophetenamt, wie schwer sein Auftrag auf ihm lastet. Und man kann über ihn sagen, er hielt an seiner Hoffnung fest. Jeremia war kein Miesmacher, der nicht nur das gedrohende Gericht sah, sondern er konnte inmitten der momentanen Trostlosigkeit seinen Blick erheben zu einer wunderbaren Zukunft, die Gott für sein Volk bereithält. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von Rabbi Fröhlich aus der messianisch-jüdischen Gemeinde, der ganz bewusst auch dieses Wort aus Jeremia 31 herausstellte, wo der neue Bund verheißen wird. Ein Bund, zu dem wir als Heidenvölker auch gehören. Und wenn ihr aufgepasst habt, wenn ihr es vielleicht noch im Ohr habt, in der Berufungsgeschichte, sagt Gott zu Jeremia, ich mache dich zum Propheten für die Völker. Also er bekommt da schon einen Auftrag mit auf den Weg, der nicht auf das Volk Israel begrenzt ist, sondern der für alle Völker gedacht ist. Und deswegen ist es ganz wunderbar, dass wir ihn hier in unserer Bibel haben. Das ist nicht nur ein Prophet für Israel, sondern auch ein Prophet für uns, die wir, obwohl ich ja von Rabbi Fröhlich gelernt habe, wir sollen uns nicht Heidenchristen nennen, weil wir sind keine Heiden mehr, aber für die Christen nicht jüdischer Herkunft, die zu den Goyim gehörten, wie man im Hebräischen sagt. Jeremia, der wirkte in einer Zeit, und da kann man sagen, die war politisch richtig aufgeladen. International war diese Zeit geprägt vom Kampf dreier Großmächte, wenn man das so sagen kann. Da waren die Assyrer, da waren die Babylonier und da waren die Ägypter. Das assyrische Weltreich, das jahrhundertelang den Nahen Osten beherrschte, das brach in dieser Zeit langsam zusammen. 612 vor Christus, da wurde die Hauptstadt Ninive, die kennen wir auch aus der Bibel beim Propheten Jona, durch die Babylonier zerstört. Der Aufstieg Babylons und der Niedergang Assyriens führten sozusagen gerade zu einer Neuordnung der Machtverhältnisse im damaligen Gebiet. National war die Zeit Jeremias eine dunkle Periode in der jüdischen Geschichte. Juda, der Staat Juda, war eingekeilt zwischen den zwei Weltmächten Ägypten und Babylon. Für die Könige Judas war es überlebenswichtig, zu welchem Machtblock sie sich stellten. Und das kann man lesen, die schwankten immer hin und her zwischen Babylon und Ägypten. Als Nebukadnezar dann Ägypten besiegte, da brach der König Joachim sein Bündnis mit den Ägyptern und lief zu den Babyloniern über. Also man kann so ein Stück weit sagen, der hat geguckt, dass er immer auf der richtigen Seite steht. Vielleicht kann man es auch so ein bisschen verstehen, dieses kleine Volk konnte sich nicht leisten, sich mit den Großmächten anzulegen. Aber die Propheten halten da überwiegend gar nicht viel davon. Man kann sagen, die Tragödie Judas, die entwickelt sich in vier Stufen. Die erste, das ist die josianische Reformbewegung, also wieder die Konzentration auf den einen Gott. Aber als Josia in der Schlacht fällt, fällt das Volk auch ganz schnell wieder zurück in die alten Gewohnheiten. Und im Alten Testament ist da immer so ein Indikator, wie ein König bewertet wird. Wie hat das denn mit dem ersten Gebot gehalten? War denn der Herr allein sein Gott? Oder hat er sich bei Bündnissen auch mit anderen Gottheiten eingelassen? Darauf folgt eine erste Deportation, nachdem Babylon im Jahr 603 die Herrschaft über Juda gewann, begann der König Nebukadnezar die ersten Verschleppungen nach Babylon. Darunter wollte man so ein bisschen die Führungsschicht aus dem Land schaffen. Da waren auch Daviden, also Nachkommen vom König David, drunter. Dritte Stufe ist die Ermordung Joachims, die zweite Deportation. Und dann schließlich als viertes, 586 vor Christus, die Zerstörung Jerusalems. Und das ganze Gottesvolk Israel wird nach Babylon verschleppt, fern vom Land in die Fremde. Der Tempel zerstört, liegt in Schutt und Asche. Die Juden haben Glaubenskrisen. Wie ist es jetzt? Ist unser Gott nicht mächtig genug gewesen, wo der Tempel in Schutt und Asche liegt? Auch interessant nochmal vielleicht so ein Lesetipp, der Prophet Hesekiel. Das war ein Prophet, der mitten dann in dieser Deportation in Babylon gelebt und gewirkt hat. Und er hat dann mal so eine Vision, wo er den Tempel sieht, der zerstört ist, sieht den Thronwagen Gottes, den Thron Gottes, und der bekommt sozusagen Räder und begleitet die Juden mit in ihr Exil. Ich hatte schon angesprochen, der junge Jeremia, der nennt kompromisslos die Missstände in Israel beim Namen. Hier ist eine Auswahl davon, und da würde ich euch jetzt einfach einladen, das vielleicht daheim nochmal nachzulesen. Ich will gleich noch mit euch in die Bibel direkt reinschauen, aber hier glaubt mir mal einfach, ich habe es gelesen, was da an der Stelle steht. Also er prangert an den Abfall von Gott. Und wie ich schon gesagt habe, immer das Erste, wo Könige nach bewertet werden, wie haben sie es denn mit dem ersten Gebot gehalten? Haben sie allein den Herrn Gott sein lassen oder haben sie sich andere Götter ins Land geholt? Er prangert die Untreue gegenüber Gott an. Manchmal wird das Volk ja als Braut Gottes bezeichnet und wird gesagt, ja, die ist untreu gewesen. Die hat die Ehe gebrochen mit Gott. Die ist mit anderen Göttern sozusagen, sind die ins Bett gestiegen. Er prangert an, das Volk hört nicht auf Gottes Stimme. Also das ist verstockt. Er kann sagen, was er will, aber das Volk will die Prophetenworte gar nicht hören, geschweige denn umsetzen. Verachtung des Wortes Gottes. Götzendienst wird in Israel praktiziert. Man holt sich die fremden Götter ins Land, oft auch durch Ehen mit Heiden. Und dann beginnt der Götzendienst in Israel Fuß zu fassen. Er prangert die Heuchelei an. Die sittliche Verdorbenheit prangert er an. Er sagt, es herrscht soziale Ungerechtigkeit. Man führt zwar den Kult aus, man bringt das Opfer vorschriftsmäßig dar, aber im Herzen der Menschen verändert sich überhaupt nichts. Also nur ein totes Ritual, was keine Auswirkung hat auf den Menschen. Er sagt, es herrscht Betrug und Lüge in der Stadt Jerusalem. Die Leiter, die versagen. Die Priester, die schaffen es nicht. Die denken nur an ihren eigenen Vorteil, dass sie genügend von den Opfergaben für sich behalten dürfen, um sich zu ernähren. Aber sie versagen darin, das Volk zu unterweisen und das Volk auch direkt damit zu konfrontieren, wenn sie in Sünde gefallen sind. Das sind die Missstände. Und wie ich es vorhin gesagt habe, der junge Jeremia hat keinen leichten Auftrag von Gott bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich schon viel früher als er mir überlegt hätte, das Prophetenamt an den Nagel zu hängen. Gerade wenn er predigt und es hat dann doch in der Regel keinen Erfolg. Jeremia, der benutzt ganz zahlreiche Symbole, um das zum Ausdruck zu bringen, was Gott mit dem Volk vorhat. Ich habe hier so ein paar Beispiele geschrieben. Der leinerne Gürtel, er bekommt den Auftrag, vergrabt diesen Gürtel aus Stoff, dann soll er wieder ausgraben und der Gürtel ist verfallen, der ist verrottet. Ja? Und Gott sagt, genau so wird es dem Volk ergehen. Das wird verrotten, wird verfaulen, weil es sich von mir getrennt hat. das Heiratsverbot beispielsweise. Er sagt, es ist aus mit Freude. Die Leichen der Kinder Israels, die werden auf dem Feld verrotten. Der kündigt das Unheil an. Jerusalem wird zerstört werden, der Tempel in Schutt und Asche gelegt. Das Beispiel des Töpfers, das ist, glaube ich, ganz bekannt bei Jeremia. Gott sagt, ich kann mit dem Ton in meiner Hand machen, was ich will. Wie ist es denn beim Töpfer, wenn er was töpfert und das ist ihm missraten, das ist nicht so, wie er das haben will, dann nimmt er das einfach und schlägt es auf und zerstört es. Und so sagt Jeremia im Auftrag Gottes, Gott kann mit dem Volk machen, was er will. Und wenn ihm das Werk missraten ist, dann wird er diesen Tonkrug einfach zerschmettern. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt kurz Pause machen, dass ihr mal die Bibeln zur Hand nehmt. Also wenn einer keine Bibel hat, ich habe da vorne noch welche hingelegt und sich vielleicht jetzt jeder mal zwei von diesen Beispielen aussucht und einfach mal reinliest. Weil es ist wirklich drastisch und unverblümt, was Jesaja da sagt. Also natürlich eine herzliche Einladung, das alles mal daheim noch ein bisschen genauer nachzulesen. Ich finde, diese Bilder sind alle radikal. Also da ist schon ein gewisses Erschrecken drin. Und dann stelle ich mir vor, dieser junge Mensch Jeremia überbringt solche Botschaften. Aber Gott hat sich was bei gedacht, diesen jungen Menschen dafür zu gebrauchen. Noch einen anderen Text, den möchte ich euch noch gern vorlesen, der auch ein bisschen auch das zusammenfasst, was Jeremia predigt, prophezeit. Das ist ein Text, der begleitet mich seit meinem ersten Semester Theologie, weil wir den in Hebräisch mal gemeinsam versucht haben zu übersetzen. Das ist die Tempelrede. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. Tritt ins Tor am Hause des Herrn, also der Tempel in Jerusalem, und predige dort dies Wort und sprich, hört des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich euch wohnen lassen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft den fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, das sich nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut weiter solche Gräuel. Ich finde es faszinierend, weil Jeremia ja selber Priester ist, also selber ein Nachkomme der Priester, selber Priesterdienst versehen könnte. Und er kritisiert jetzt das religiöse Hauptheiligtum Israels. Und er sagt hier nochmal ganz bewusst, Leute, es bringt nichts, wenn ihr hierher kommt, wenn ihr Gott anbetet, wenn ihr hier die Opfer darbringt, wenn das keine Auswirkung auf euer Leben hat, was ihr hier tut. Er sagt, die Verehrung Gottes, die Anbetung Gottes im Tempel, das muss sich auch auf euch auswirken, sonst hat es keinen Sinn. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Gefahr, wo wir als Christinnen und Christen auch manchmal reingeraten. Nur noch etwas rituell zu sehen, also was zu machen, weil immer schon so gemacht wurde. Weil zum Beispiel sind ja vielleicht die Heiligabend-Gottesdienste, ja. Das wird schon immer so gemacht, dass man da in den Gottesdienst geht, dass man da in die Kirche geht. Aber hat es eine Auswirkung auf das Leben? Hat es eine Auswirkung, dass ich Gott mehr vertraue? Dass ich mein Leben vielleicht sogar ändere? Dass ich umkehre, Buße tue? Genau das sagt Jeremia. Wenn ihr nur kommt, sich nur eure Lippen bewegen, aber das keine Bedeutung für euer Herz hat, dann lasst es besser gleich. Weil dann verehrt ihr nicht Gott, sondern dann hängt ihr euch eigentlich an andere Götzen. Noch ein paar Schriftworte über Jugend, die ich gefunden habe, die ich euch gerne abschließend jetzt zu Jeremia auch noch vorlesen möchte. Im 1. Timotheusbrief, da schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus: Niemand verachte deine Jugend. Also Timotheus scheint noch jünger gewesen zu sein, genauso wie Jeremia. Keiner verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Im Prediger heißt es im 11. Kapitel: So freue sich der Jüngling in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deiner Jugend. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Und wisse, dass Gott dich um dies alles wird vor Gericht führen. Also auch durchaus ein ermahnendes Wort. Im 12. Kapitel des Predigers: Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Also schon eine Ermahnung, das nicht so lange rauszuschieben, sich mit dem Schöpfer zu beschäftigen. Die Wartebank ist der Lieblingsplatz des Teufels, heißt so schön. Und das trifft genau zu. Schieb's nicht so lang hinaus. Sag so schnell, wie es geht, ja zu Jesus Christus, zum Herrn, zum Gott Israels und richte dein Leben nach ihm aus. Im Psalm 119: Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Und dann der Tipp, das kann man jedem Konfirmanden, jedem Backboner nur mitgeben: Wenn er sich hält nach deinen Worten. Im 2. Timotheus: Fliehe die Lüste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, mit allen, die den Herrn anrufen, von reinem Herzen. Und im Epheserbrief: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, auf das dir es wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Aber gleichzeitig auch ein Hinweis an die Eltern, hier an die Väter: Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Vermahnung zum Herrn. Ich habe euch 5 Fragen mitgebracht, wo wir uns gerne jetzt noch einmal etwas austauschen könnten. Und dann lade ich euch natürlich ein, das mitten die Hauskreise, mitten die Gruppen zu nehmen, so sie momentan stattfinden, und da vielleicht ins Gespräch drüber zu kommen. Wie erlebe ich Jugendliche in unserer Gemeinde? Kann ich für mich annehmen, dass Gott Jugendliche in leitende Positionen innerhalb der Gemeinde beruft? Und bin ich bereit, deren Leitung anzunehmen? In welchen Bereichen ist die Botschaft des Propheten Jeremia auch für unsere heutige Zeit relevant? Worin besteht die Gefahr eines reinen Wohlfühlchristentums, gerade im Blick auf die Tempelrede, die wir gehört haben? Wurde heute durch ein Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia mein persönlicher Glaube bereichert? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt drauf, wenn wir uns noch ein bisschen austauschen. Danke.